Einen schönen guten Morgen, liebe Hörer von den Radioexerzitien hier im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind, wenn wir jetzt dann den fünften Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien mit Pater Hubertus Freiberg hören. Das Thema in dieser Woche ist Heilung durch die Sakramente. Und wir haben in den letzten Tagen bereits betrachtet, was Sakramente im eigentlichen Sinne sind, was auch Heilung bedeutet, und haben uns dann gestern und vorgestern mit den Sakramenten der Initiation beschäftigt und gestern Nachmittag dann mit dem Sakrament der Heiligen Beichte, dem einen Sakrament der Heilung. Da wollen wir dann heute anschließen, jetzt im fünften Vortrag. Wie gesagt, schön, dass Sie mit dabei sind, und wir laden Sie nun ein, mit uns den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns begleitet an diesem Vormittag, dass er unserer aller Herzen öffnen möge für das, was Pater Hubertus uns heute sagt, was der Herr durch Pater Hubertus jedem Einzelnen von uns sagen möchte, dass wir bereit sind, es aufzunehmen und in unserem Leben auch umzusetzen.
Das Schöne am Christsein ist, dass wir nie alleine sind. Und deswegen dürfen wir auch singen: Ich möchte gerne mit dir gehen, weil wir wissen, dass Christus mit uns geht. Liebe Zuhörer, liebe Exerzitienteilnehmer hier im Haus und an den Rundfunkgeräten, die Sonne lacht uns heute Morgen entgegen. Und diese Freude so eines neuen Tages, der durch die Sonne gewirkt ist, wir haben es vorher auch im Lobpreis schon immer wieder besungen, zeigt uns auch, dass das Christsein eine ganz besondere Gabe ist, die die Freude am Leben auch uns zeigen will. Und so möchte ich am Anfang ein Gebet für uns sprechen. Lasset uns beten. Gütiger Vater, du führst Menschen zum Glauben und machst ihr Leben dadurch hell. Und dadurch können sie das Leben anderer erhellen. Befreie unsere Exerzitienteilnehmer vom Dunkel der Zweifel, der Verzagtheit und der Täuschung und mache sie zu Kindern des Lichtes. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Führe unsere Exerzitienteilnehmer auf dem Weg des Lebens durch die Sakramente zum Ziel ihres Lebens. Erhalte in ihnen die Freude am Glauben, damit sie wie der Blindgeborene nach seiner Heilung furchtlos ihren Glauben bezeugen können und für den Glauben einstehen können. Und lass sie mutige Zeugen deiner Liebe sein. Schenke ihnen, dass sie dir mehr trauen als all den Ängsten und Zwängen, als all das, was ihnen von außen her gezeigt wird. Durchdringe sie mit der Erfahrung des Heils, dass sie heil werden an Leib, Seele und Geist und dadurch auch Gesundung erlangen. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Heiliger Johannes Paul, heilige Maria, Mutter des Lebens. Ja, im Vertrauen auf die großen Heiligen, auf die Gemeinschaft des Glaubens, da merken wir, wir können die Welt verändern. Die Welt wurde verändert durch Menschen des Glaubens. Wenn Sie sich mal Europa ohne die Erneuerung des Benediktinerordens und der kulturellen Leistungen des Benediktinerordens alleine betrachten würden, dann wäre es ein ödes Land. Oder wir können auch mit Heinrich Böll sprechen, der einmal gesagt hat: Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab für sie Liebe, für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Heinrich Böll also, dieser berühmte deutsche Schriftsteller, benennt, selbst wenn die schlechteste christliche Welt ist besser als eine vermeintliche, moderne, gottlose Welt. Und immer wieder wurde ja versucht, auch gottlose Städte zu bauen. Wenn Sie sich erinnern an Nowa Huta, diese Stadt in Polen, die aus dem Boden gestampft wurde und die erste nicht von Christen befreite Stadt eigentlich sein sollte, und Johannes Paul dann eine Christmette dort feierte und dann so viele Menschen dazu kamen, dass die Polizei Absperrungen niedergewalzt wurden und man da miteinander dann Messe feierte. In die Trostlosigkeit der Gottlosigkeit kommt das Licht der Liebe. Und so ist auch der Kranke der Mensch, der mit dem Sünder zusammen in besonderer Weise von Christus her immer wieder auch berührt worden ist, begegnet worden ist. Die zwei Hauptgruppen, denen Jesus begegnet, sind ja die Sünder und die Kranken. Manchmal sind sie identisch. Häufig sagt er den Kranken: Dein Glaube hat dir geholfen, deine Sünde sind dir verziehen, und hat dann die Gesundung, erst die Heilung, erst aufgrund dessen, dass der Mensch gläubig war und seine Sünden bekannt hat, dass er da dann diese Heilung Erfahrung machen konnte. Also wir sehen, Christus ist dem Menschen schlechthin zugewandt. Er geht zu dem Kranken. Und deswegen kommen wir heute in dieser Einteilung des Katechismus auf die beiden Sakramente der Heilung. Haben wir gestern das Sakrament der Versöhnung besprochen, wo wir gesagt haben, dass da viel Heilung auch durch geschehen kann und geschieht. Und heute wollen wir jetzt das Sakrament der Krankensalbung bedenken, was das für uns im Alltag aussagt, wie wir es für uns auch verwenden können, dieses Sakrament, aber wie wir auch verstehen können, was das Sakrament ausdrückt. In erster Linie sagt das Sakrament aus, dass Christus zu diesem Kranken kommt, dass dieser Kranke ihm nicht egal ist, dass er nicht unproduktiv ist und deswegen nichts bedeutet, sondern Christus begegnet diesem Menschen. Er sucht ihn auf. Und gleichzeitig dürfen wir sagen, dass wenn wir einem Kranken begegnen, wir dem leidenden Christus im Kranken begegnen können. Christus offenbart sich mir durch den leidenden Kranken. Wir könnten also sagen, wenn wir im Krankenhaus oder bei anderen Menschen zu Hause Krankenbesuche machen, ist es gleichsam einen Kreuzweg zu beten auf dieser Spur. Christus führt mich durch diese Begegnungen. Er begegnet mir durch den Kranken, was ja Mutter Teresa in besonderer, eindrucksvoller Weise vorgelebt hat und auch gezeigt hat und auch benannt hat, dass sie im Kranken, im Notleidenden Christus begegnet und sie somit ihm diese Ehre erweist, ihn, so wie wir es jetzt auch in der Nachtanbetung getan haben, Christus im Ölberg in seinem Leiden, in seiner Not zu trösten, bei ihm zu sein, ihn zu begleiten. So dürfen wir auch Christus im jeweiligen Kranken auch trösten und begleiten. Die Krankensalbung steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel, Vers 14, da heißt es: Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Also hier wieder auch dieses Sakrament, das äußere Zeichen des Öls, was durch diese Salbung bewirkt, dass Christus seine Hände auflegt auf diesen Kranken und ihm Beistand und Gnade verleiht. Und das ist interessant. Ich habe da die erstaunlichsten Erfahrungen schon mit Krankensalbungen gemacht. Ich möchte vielleicht gerade zwei erzählen, die mich immer wieder auch neu erfreuen. Das eine ist, eine Mutter mit einem hochfiebrigen Kind, was kurz davor war, ins Krankenhaus kommen zu sollen, kam in ihrer Verzweiflung zu mir und bat um die Krankensalbung für das Kind. Und ich habe diesem Kind natürlich die Krankensalbung gespendet und war dann gespannt, was am nächsten Tag, was ich höre von der Mutter, was dann, ob die in der Nacht noch ins Krankenhaus mussten oder nicht. Am nächsten Vormittag bekam ich von der Mutter einen Anruf und sagt, stellen Sie sich mal vor, Christina ist schon im Kindergarten. Und so könnte ich eine ganze Reihe von Erfahrungen erzählen, wo Menschen, und das ist auch bei wirklich elendig lang anhaltenden Kranken so, dass da die Erfahrung ist, entweder Heilung, Besserung, aufwärts, was ich sehr häufig bei Kranken erlebt habe, oder eben dann auch, da werden wir nachher später nochmal drauf kommen, auch, dass dann jemand, der schon ganz lange am Sterben ist und nicht sterben kann, dass er dann auch leicht sterben kann. Früher nannte man dieses Sakrament die letzte Ölung. Das ist ein bisschen in Verruf gekommen und trifft auch das Krankensakrament nicht. Das Krankensakrament versteht sich heute als das Sakrament, wo Christus dem Kranken Erleichterung, Linderung, Heilung, Beistand schenken möchte. Wir hatten die Erfahrung vor einiger Zeit, dass eine junge Frau nach Brasilien fliegen sollte, um dort eine Arbeit zu begehen, aber sie hat panische Angst vor dem Fliegen. Und diese Angst konnte ihr auch niemand nehmen, irgendwelche Medikamente und Pillen und sonstige Sachen. Und sie erinnerte sich auch an einen Flug, den sie schon mal hatte, wo sie also die ganzen Stunden mit Kopf nach unten, Augen zu, geradezu in panischer Starre so einen Flug überstanden habe. Und jetzt nach Brasilien von uns ist ja echt eine Ecke. Also das ist echt anstrengend, dann so zu fliegen. Also wir haben die Krankensalbung gespendet. Und die Frau erzählte dann, auf dem Hinflug nahm sie noch auch irgendwelche Medikamente und hatte schon den Eindruck, das ist schon sehr viel relaxter und leichter und ganz gut. Aber wusste jetzt nicht, hat das jetzt was mit den Medikamenten zu tun oder hat das was mit der Krankensalbung zu tun? Daraufhin nahm sie auf der Rückreise keine Medikamente mehr und war, ob des Fluges beglückt, setzte sich auch ans Fenster des Flugzeuges, um rauszuschauen und fand Fliegen seither wunderbar und ist jetzt schon mehrmals geflogen und fand das ganz herrlich. Das hat sich rumgesprochen, so dass zwei weitere Personen, die auch Flugangst haben, kamen, die Krankensalbung empfangen haben und genau das Gleiche erlebt haben. Also da können wir sagen, der Herr wirkt. Der Herr wirkt nicht nur vor 2000 Jahren, sondern er wirkt auch heute hier. Und da können wir ihn wirklich Lob preisen und sagen, es ist großartig, was der Herr wirkt. Und was auch das Vertrauen in den Herrn bewirkt. Der Herr schimpft uns ja immer wegen unseres kleinen Glaubens, wo er bei mir zumindest sehr große Recht hat, weil er sagt, hättet ihr den Glauben so groß wie ein Samenkorn, würdet ihr diesen Berg hier versetzen. Ja. Und da ist sicherlich auch ein Aspekt davon, die Frage, glaubst du? Ja, hast du dieses Vertrauen in Gott, dass egal was geschieht, er es zum Guten führt? Und wir haben ja häufig Erfahrungen, wo wir sagen, sowas Schreckliches möchte ich nie wieder erleben. Ich erinnere mich an eine junge Frau aus einer Pfarrei vor vielen Jahren, die 2 Jahre mit ihrem Freund zusammenlebte, das nicht ganz einfach war, weil auch die ganze familiäre Situation des Freundes ziemlich haarig war. Spielte auch Alkohol eine Rolle und alle möglichen Sachen. Aber sie war doch mit dieser Beziehung zufrieden und dachte an heiraten. Und eines Tages kommt dieser Mann und sagt, du kannst bitte deine Sachen packen und ausziehen. Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Aus heiterem Himmel, total aus dieser Welt. Sie können sich vorstellen, was da eine Welt in dieser jungen Frau zusammengebrochen ist. Der schmeißt mich raus, sagt mir nicht wieso. Und ich sitze auf der Straße. Sie zog dann, glaube ich, wieder zu ihren Eltern erstmal, um diesen Schock, den sie da hatte, zu verarbeiten. Ja? Und dann ist ja auch verständlich, dass man sagt, nie wieder ein Mann, Beziehung geht gar nicht, ja, wenn die so sind. Einige Jahre später haben wir dann eine sehr glückliche Hochzeit gefeiert mit einem anderen Mann, der weitaus der für sie, würde ich mal von außen her sagen, angenehmeres, fürsorgendere, viel mehr auch ihr zugewandtere Mann sei, auch weniger bedürftigere Mann war. Und in dem Moment, wo dieses Drama hereinbrach, war ja nicht abzusehen, dass es jemals was Positives daraus werden kann. Ja. Aber in der Erfahrung, dass es eigentlich Beziehung viel schöner und viel besser und viel angenehmer zu leben ist, hat sie dann machen können, dass dieses Drama zum Segen geworden ist. Hätte es sie nicht rausgeschmissen, hätte sie vielleicht nach wenigen Jahren ihren alkoholsüchtigen Mann, der es immer mehr wurde, selber rausschmeißen müssen. Also da merken wir, dass Dramen, die wir erleben, wenn wir da versuchen, im Glauben zu sagen, Herr, ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber ich denke, dass du weißt, wozu es ist. Und ich glaube, dass bei aller Fragen, die wir haben, das möchte ich in diesem Zusammenhang auch des Leides benennen, wir fragen ja häufig, warum. Und wenn wir warum fragen, wenden wir uns eigentlich in die Vergangenheit nach hinten, bleiben stehen und betrachten ständig das Drama und sind somit befasst mit diesem Drama und haben keinen Blick mehr nach vorn. Wenn ich aber warum frage, bekomme ich auch keine Antwort. Und meine Idee davon ist, eben wenn wir auf Gott vertrauen, wir in die Zukunft schauen, auf Gott hinschauen, dann die Frage stellen können, wozu, wir wahrscheinlich auch nicht gleich eine Antwort bekommen, aber wir denken, dass der Herr weiß, wozu es gut sein kann und wozu er es gut machen kann. Und dann schauen wir eben in die Zukunft und gehen dieser Zukunft entgegen und machen Schritte nach vorn und bleiben nicht stehen in unserem Warum ist das so? Ja. Ich denke, dass das bei der ganzen Frage auch meines Lebens, wenn ich mit 60 immer noch frage, warum waren meine Eltern so zu mir, dann kann man das natürlich sagen, aber was nützt es? Was nützt es und was hast du die letzten 40 Jahre, sage ich mal, mit deinem Leben gemacht, dass du immer noch die Schuld den Eltern zuordnest? Sondern es ist ja die Frage, was mache ich mit meinem Leben? Ja. Und diese Zusicherung und Gewissheit, egal wie mein Leben aussieht nach außen, Christus ist dabei. Er ist dabei. Und wenn ich ihn an der Hand nehme, dann hilft er mir auch, mit dahin durchzugehen. Die Krankensalbung wird unter den folgenden Worten gesprochen. Da betet, legt zuerst im Stille der Priester die Hände auf den Kranken. Und dann betete er einen Lobpreis über das Öl, was der Bischof in der Krisermesse in der Karwoche gesegnet hat, extra für die Kranken. Und dann betete er über dem Kranken, durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und da zeichnet er mit diesem Öl dem Kranken auf die Stirn. Kraft des Heiligen Geistes, er stehe dir bei mit seinem reichen Erbarmen. Und dann die Hände. Der Herr, der dich von den Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Wenn ich in Lourdes bin mit Kranken, was ich fast jedes Jahr einmal tue, dann ist immer besonders beeindruckend die Krankensalbung für die Kranken und Schwerstkranken, die da dabei in diesem Zug sind. Und da diese Erfahrung zu machen, diese persönliche Zusage Gottes, ich bin bei dir, ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht alleine. Und da erinnere ich mich an einen Günther, heißt er, spastisch gelähmt, total verkrüppelt, Kontergan-Hände, sodass er mit den Händen nichts machen kann, macht alles mit seinen Füßen. Und wenn man Günther gefragt hat, wie geht's Ihnen, da sagt er, prima, mir geht's sehr gut. Da musste man aber sich lange einhören, um das überhaupt zu verstehen. Und dieser Günther stammte aus dem hintersten bayerischen Wald und war zu einem Weltreisenden geworden, weil Günther fing an, mit seinen Füßen zu malen. Und er malte großartig und hatte mittlerweile Ausstellungen in Amerika, in Japan, auf der ganzen Welt. Hat seinen 50. Geburtstag mit einem Festzelt mit 500 Leuten gefeiert. Und da sagte mir dieser Mann, wissen Sie, ich bin total glücklich. Und ich finde es auch schrecklich, dass ich so verkrüppelt bin. Aber ich bin auch großartig dankbar, dass ich's bin, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch Knecht im hintersten bayerischen Wald, könnte vielleicht nicht lesen und schreiben und hätte da irgendeine blöde Arbeit machen müssen. Da merken wir, es kommt drauf an, was man draus macht. Ja. Diese Erfahrung, mit meinem Gott überspringe ich Mauern und Wälle, wie es im Psalm heißt, bedeutet eben auch, dass Gesundheit, wenn wir das jetzt biologisch nur deuten, Hauptsache gesund, ich aber unzufrieden bin, mir die ganze Gesundheit nichts nützt. Ich hatte in einer Pfarrei eine Dame, die schwerst krank war, bettlägerig, pflegebedürftig. Die hatte keinen institutionalisierten Betreuungsdienst, sondern hatte nur Freiwillige, die ihr geholfen haben, rund um die Uhr. Die hatte Briefkontakt mit Leuten im Gefängnis. Die hatte also einen großen Kontakt. Und wenn man zu der kam, dann ist man danach immer aufgestellter nach Hause gegangen, als man dorthin ging. Ja. Also so als junger Priester, das war meine zweite Vikarstelle, da geht man ja dann zu Kranken und denkt, also ich tue jetzt was Großartiges und der Priester kommt und tut sich betreuen und tut dir was Gutes im Gespräch und so. Und da war es bei ihr so, dass man da eigentlich fast der Pfarrer und ich uns gestritten haben, wer da hingehen darf, weil es immer so angenehm war. Ja. Und diese Frau hatte also eine offene Haustüre, da konnte man immer rein und raus gehen. Und sie hatte immer Menschen, die ihr die Dinge gemacht haben. Sie hatte also ein großes Herz und dieses Herz floss über voll Freude und Gnade. Und dann gibt es Menschen ja, die sind, sag ich mal, haben eigentlich nichts und sind so übellaunig, dass man sie nicht mit der Beißzange anfassen mag. Und da fragt man dann, was ist gesund? Ja. Und darum glaube ich, dass eben wirklich der innere Friede eigentlich das ist, was ich am meisten Menschen wünsche. Und die Fähigkeit, mit dem, was jetzt ist, das Beste draus zu machen. Der Jukat beschreibt die Wirkung der Krankensalbung folgend. Die Krankensalbung schenkt Trost, Frieden und Kraft, verbindet den Kranken in seiner schwierigen Situation und seinen Leiden auf eine tiefe Weise mit Christus. Denn der Herr hat unsere Ängste durchgemacht und unsere Schmerzen an seinem Leib getragen. Bei manchen bewirkt die Krankensalbung körperliche Heilung. Sollte Gott aber jemand zu sich heimrufen wollen, so schenkt er ihm in der Krankensalbung die Kraft für alle körperlichen und seelischen Kämpfe auf seinem letzten Weg. In jedem Fall hat die Krankensalbung eine sündenvergebende Wirkung. Und der Kommentar des Jukat lese ich auch noch dazu vor. Viele Kranke haben Angst vor diesem Sakrament und schieben es bis zuletzt hinaus, weil sie meinen, es sei eine Art Todesurteil. Das Gegenteil ist richtig. Die Krankensalbung ist eine Art Lebensversicherung. Wer als Christ einen Kranken begleitet, sollte ihm jede falsche Angst nehmen. Die meisten schweren Gefährdeten ahnen intuitiv, dass für sie im Moment nichts wichtiger ist, als sich sofort und unbedingt an den anzuschmiegen, in dem der Tod überwunden wurde und der das Leben selbst ist, Jesus den Retter. Es ist also eine Kraftquelle. Und in einer Pfarrei, in der ich war, da bin ich gar nie gerufen worden nach Hause zu irgendjemand. 2 Jahre lang keine einzige Krankensalbung bei irgendjemand zu Hause gespendet. Dafür aber oft im Krankenhaus nachts um 2:30, wenn die Schwester angerufen hatte, die Angehörigen sitzen schon seit ein paar Tagen rund um die Uhr da. Jetzt geht's aber zu Ende. Jetzt sollten sie kommen. Und dann bin ich nicht selten hingekommen zu jemandem, der dann schon weit abständig war und zu keiner Begegnung äußerlich gesehen möglich war. Und da sehen wir, dass Sakrament natürlich sinnvoll ist, wenn jemand ansprechbar ist. Also am Anfang einen zu rufen, nicht am Ende. Am Ende kann man schon einen auch noch rufen. Aber dort, wo sie die Kraft haben, noch die Sünden zu bekennen, Frieden zu machen, Versöhnung zu erleben, dort ist es sinnvoll. Ich würde auch jedem empfehlen, der eine Operation vor sich hat, die größerer oder kleinerer Natur ist, also wenn einer gerade seine Fingernägel oder seine Fußnägel machen lässt, vielleicht nicht unbedingt, aber bei größeren Operationen empfehle ich immer, die Krankensalbung zu empfangen, weil es ja auch eine Kraftquelle ist und wir dann auch gleichzeitig für die Operateure und die Zuständigen beten können, dass die mit den Schutzengeln zusammen das Richtige dann für jemanden tun. Dass es trotzdem eine Wirkung hat, die Krankensalbung, wenn man auch nicht ansprechbar ist, habe ich erlebt bei einer jungen Frau, schwer Krebs, die im Koma lag. Nach einer Operation wurde sie ins Koma versetzt. Und ich bin dorthin gegangen und habe ihr die Krankensalbung gespendet. Und habe dann ein paar Tage später sie wieder einmal, und da war sie eben im Koma, nicht ansprechbar, ich habe auch kein Bildchen oder sonst irgendwas da in der Intensivstation lassen können. Also so konnte sie nach menschlichem Ermessen nicht merken, dass ich da gewesen war. Und von den Krankenschwestern war auch keiner dabei, so konnte sie es auch nicht informiert bekommen hat. Und ich komme ein paar Tage später dorthin und sie sagte dann mit relativ schwacher Stimme noch, aber immerhin sehr klar: Pater Hubertus, ich danke Ihnen, dass Sie da waren und mir die Salbung gegeben haben. Da ist auch für uns diese Erfahrung, jemand, der im Koma oder unter Medikamenten liegt, auch einen Weg hat zur Kommunikation, zur Begegnung mit uns. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir im Krankenhaus jemanden besuchen, dass wir nicht über den an seinem Krankenbett reden. So, wir müssen ausgehen davon, dass er alles mitbekommt, was wir da sagen. Und wir deswegen ihm da auch immer auch noch den Dank, die Bitte um Versöhnung, Frieden, ich verzeihe dir, all diese Dinge, die uns wichtig sind, ihm zu sagen, da trotzdem immer noch zu sagen, selbst wenn es schon heißt, er ist gestorben, bin ich überzeugt davon, dass der Verstorbene nicht einfach schnippschnapp weg ist, sondern das hört, was sie ihm sagen. Ja, also da ermutige ich Sie, dass Sie nicht denken, oje, ich kenne viele, die sagen, ich bin 5 Minuten zu spät gekommen und jetzt konnte ich ihm nicht mehr das sagen, was ich ihm seit 20 Jahren sagen wollte. Und da mache ich dann Mut zu sagen, vertrauen Sie, weil wir glauben, dass der Tote nicht einfach weg ist. Das ist ja der große Vorteil der katholischen und orthodoxen Lehre, dass wir vertrauen, dass wenn die Biologie tot ist, der Mensch trotzdem noch lebt. Drum rufe ich bei der Beerdigung immer, wenn mit dem Sarg hinterher, wenn jetzt zum Beispiel der Mensch Hubertus heißt, Hubertus, dein Leib ist tot, du aber lebst. Du aber lebst. Das hatten wir ja bei der Frage der Reliquienverehrung, wie wir das neulich hier mit der Reliquie des heiligen Johannes Pauls, die wir hier haben, ja auch schon besprochen, dass es ein Zeugnis ist, dass wir glauben, dass nach dem Tod auch Leben ist und die Menschen ansprechbar sind. Das ist ja der tiefste Hinweis dieser Verehrung auch. Also ich ermutige Sie, diese Krankensalbung zu erbitten für sich, dort, wo sie in Not sind. Auch, man hat ja früher sehr häufig gedacht, dass man es nur bei schwerster körperlicher Not empfangen darf. Bei der Frage der Angst, der Flugangst, haben wir festgestellt, da war gar keine körperliche Not in erstem Sinne da, außer eben dieser Panik der Angst. Und da zu erfahren, dass auch bei mentalen Problemen, auch psychischen Problemen, die Krankensalbung großartig wirken kann. Wenn wir von Krankensalbung sprechen, dann möchte ich auch noch, und das eigentlich noch sehr viel stärker betonen, dass gerade für den Kranken, der zu Hause liegend oder im Krankenhaus oder im Altenheim liegend ist, dass da natürlich die Wegzehrung, das eigentliche Viaticum, also das eigentliche Lebenspaket ist, was wir dem Kranken zueignen sollen. Diese Idee, letzte Ölung, zack, schnell noch letzte Ölung und dann ab fort, das gelingt meistens nicht, sondern die Wegzehrung besteht ja aus 3 Dingen. Sie besteht aus der heiligen Beichte, aus der Kommunion und aus der Krankensalbung. Das heißt aber, der muss, sagen wir mal, des Sprechens noch fähig sein, im besten Sinne des Wortes, also bei klarem Verstand. Das ist ja auch das Beeindruckende an Palliativmedizin, dass sie die Medizin so einteilt, dass der Mensch möglichst wenig Schmerz hat, aber möglichst viel bei wachem Verstand sein kann, so dass er wirklich das Leben noch und alle seine Dinge noch aufarbeiten kann. Daher ist es gerade ein heller Wahnsinn, wenn wir uns über Euthanasie unterhalten, wo wir denken, wir tun dem Menschen etwas Gutes, wenn er frühzeitig sich vom Acker machen kann, wie man das vielleicht salopp sagen würde, sondern es ist ja ein heller Wahnsinn, jemanden diese Zeit, die ihm gegeben ist, gerade auch durch diese Hingabe des Leides und des Schmerzes hindurch Dinge zu lösen, die bis dahin noch ungelöst sind. Weil danach, ohne Körper, ist es gar nicht mehr möglich, Dinge für sich zu lösen, sondern da braucht es dann rein unser Gebet, um ihm zu helfen, dass er das kann. Daher, ohne jetzt die Leid und Schmerz zu verherrlichen, das ist immer scheußlich. Und das ist auch etwas, was eine Folge eben der Erbschuld ist, die über die Erde gekommen ist und die ganze Schöpfung drunter leidet. Aber auch, wenn wir sagen, so wie diese Frau, von der ich erzählte, es kommt drauf an, was man draus macht, wenn wir wirklich auch unsere Not, unseren Schmerz, unser Leid aufopfern für die Familie, für jemand Besonderen, für die Kirche, für die Not in der Welt, für die Ausbreitung des Glaubens etc., dann haben wir also ein Kapital, sage ich jetzt einmal, was wir auch verschenken können, wo wir anderen Menschen diese Gabe zuteil werden lassen können. Ja. Und da merken wir auch, dass eben Krankheit oder Not, da jemanden zu begleiten oder dem zu helfen, eben wirklich auch diese Hilfe ist, mit sich und seinem Leben ins Reine und ins Klare zu kommen. Ja. Wenn jemand im Frieden heimgegangen ist, dann merken wir, der hat mit seinem Leben für sich versöhnt und Frieden geschaffen. Und dann kann jemand auch ganz gut im Frieden gehen. Ich erinnere mich an mein Krankenhauspraktikum. Ich war 3 Monate in Flensburg im nördlichsten katholischen Krankenhaus. Und da war eine Dame gelegen, die seit 2 Monaten von allen Ärzten bescheinigt bekommen hat, dass sie eigentlich schon längst hätte sterben sollen. Es war gar nicht klar, warum sie nicht gestorben ist. Und sie war auch schwer ansprechbar. Sie rief aber immer Wolfgang. Und der Sohn und die Tochter, die immer wieder mal zu Besuch kamen, wenn man die gefragt hat, und das haben die Ärzte und die Schwestern schon auch vor meiner Zeit getan, wer ist denn Wolfgang? Konnte niemand sagen, wer Wolfgang war. Und zwischendrin hatte die Dame lichte Momente und ich war dann auch mal bei ihr und habe ihr angeboten, die Krankensalbung zu spenden. Und in diesem Gespräch kam heraus, dass die Frau in ganz jungen Jahren von ihrem Mann gezwungen worden, das Kind abzutreiben. Und dieses Kind hatte sie Wolfgang genannt. Und jetzt kam ihr also immer wieder diese Not, diese Sünde, diese Pein, die sie da angerichtet hat oder mit sich hat anrichten lassen, muss man ja eher sagen. Deswegen werden ja auch all diejenigen, die jemanden zur Abtreibung drängen und Abtreibung machen, von der Kirche exkommuniziert, nicht als erstes die Frau alleine. Das muss man ja immer dazu sagen, dass häufig sie ja gedrängt werden und früher der Schutz, dass man es nicht darf, ja ein Schutz auch der Frau war, Klammer zu. Auf jeden Fall habe ich mit dieser Dame dann Versöhnungsarbeit getan. Wir haben das Kind ganz bewusst Christus übergeben, um Vergebung gebeten, das Kind um Vergebung gebeten, dass das Kind der Mutter vergeben kann. 3 Tage später war sie gestorben. Ja, also da sehen wir, wie hilfreich und notwendig auch Krankheit oft ist, dass sich Dinge lösen können und dass wir die Themen auch ansprechen müssen. Bei manchen Begleitungen des Hospizes in unterschiedlicher Form ist es ja häufig, wir machen es dem noch so schön wie möglich, keine Dramen oder keine schwierigen Sachen ansprechen. Soll so schön wie möglich haben. Da sage ich, das ist einerseits auch gut, aber wenn wir jemandem nicht helfen, dass er sich versöhnen kann, dass er keinen Frieden hat, dann begleiten wir ihn nicht wirklich hin, dass er den Weg gut gehen kann zum Sterben. Also da bewusst auch es thematisieren. Ich hatte mal Krankenkommunion bei jemandem, der hochkrebskrank war. Ich komme an die Türe, die Frau öffnet und sagt, Herr Pater, gut, dass Sie kommen, aber sagen Sie bitte meinem Mann nicht, dass er sterben wird, er weiß es nicht. Und er soll es auch nicht wissen, dass wir in Frieden, wir haben jetzt gerade noch eine Reise geplant und so, aber dass er einfach nicht weiß, dass er stirbt. Ich war da noch sehr jung und unerfahren und habe da irgendwie den Kopf geschüttelt und bin dann zu dem Mann hinein und dann haben wir da gebetet und gesungen und alle möglichen Sachen gemacht. Und dann geht die Frau raus Und dann zieht der Mann mich her und sagt, Herr Pater, ich danke Ihnen, dass Sie da sind. Wissen Sie, ich muss sterben, aber meine Frau weiß es nicht und sagen Sie es ihr bitte nicht. Das ist, ja, Sie lachen, aber es ist natürlich ein Wahnsinn. Da leben also zwei in der existenziellen Phase ihres Miteinanders und spielen also eine Rolle des Nichtwissens, der vermeintlichen Heiterkeit, statt dass sie einander danken können, miteinander Freude haben können, sich an die guten Zeiten erinnern und die schlechten Zeiten aufarbeiten können und dann wirklich eine gute Schwangerschaftsgymnastik zu machen. Ich habe mal einen Mann beerdigt, der 50 Jahre lang jeden Tag den Rosenkranz gebetet hat. Und da betet man ja 50 Mal dann jetzt und in der Stunde meines Todes. Und das hat mich doch beeindruckt, dass das so eine unglaubliche Vorbereitung auch auf das Sterben hin und auch dieses Vertrauen mit der Mutter Gottes in der Stunde des Todes, bist du bei mir, wenn ich das jeden Tag 50 Mal erbitte, also dann wäre es ja geradezu pervers, wenn man es nicht glauben würde und vertrauen würde. Und ich saß vorne eine Reihe jüngerer Damen, wo ich merkte, dass die jetzt, also diese Vorstellung von Rosenkranz oder so, jetzt für sie nicht so war. Und ich habe dann eingegeben bekommen zu sagen, es ist, der Rosenkranz war für den Mann Schwangerschaftsgymnastik. Der hat also wirklich eingeübt, gut zu sterben. Und stellen Sie sich mal vor, eine Schwangere wird mit ihrem Mann zusammensitzen und sagen, ich bin zwar schwanger, aber es darf mein Mann nicht wissen, weil es tut mir ja dann weh oder so, sondern man freut sich ja quasi und tut dann miteinander auch Bereitung machen, man bereitet das Zimmer, man bereitet den Raum, man freut sich, man bespricht auch die Sorgen, die man miteinander hat, vielleicht die Ängste. Das tut man ja alles auch und dann tut man auch biologisch sich darauf vorbereiten, dass es dann gut gehen kann. Und als Katholiken können wir eben den Rosenkranz beten, was schon eine gute Bereitung ist, eine Schwangerschaftsgymnastik, eine Geburtshilfe hinein ins ewige Leben. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass wir da uns bewusst auch machen, dass Sterben kein Unfall ist. Ja? Sterben ist kein Versagen der Medizin, kein Versagen der Natur, kein Schicksalsschlag, der über mich kommt und gegen mich wäre, sondern Sterben ist die notwendige Geburt ins ewige Leben. Ja? Und da müssen wir, wenn wir als Christen ganz echt sind, eben auch sagen, dass auch wenn ein Kind stirbt, da sagen wir, meine Güte, was hat verpasst das alles? Dieses arme Kind, ja, hätte noch so ein schönes Leben haben können. Da sagen wir aber gleichzeitig allen anderen, die das hören, drüben kann es nicht schön sein, weil sonst würden wir nicht bedauern, dass es hier was verpasst. Ja? Also diese Aussage, ich verpasse etwas, wenn ich sterbe, sagt aus, dass ich nicht glaube, dass es drüben besser ist. Ja? Sondern wir müssen davon ausgehen, dass wenn in natürlicher Weise der Tod da ist. Und es ist natürlich auch, dass wir gegen Krankheit kämpfen. Wir sollen also nicht ins Bett liegen beim ersten Hustenanfall und sagen, hurra, ich sterbe jetzt. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, diesen Dienst hier am Leben zu tun, solange und so gut es geht. Aber wenn es dann soweit ist, auch zu sagen, hurra, jetzt ist es soweit. Ich war vor längerer Zeit bei einer älteren Dame, der es sehr schlecht ging und sie alleine zu Hause lebte. Und dann habe ich gefragt, ob wir nicht jemanden organisieren sollen, der wenigstens nachts bei ihr ist. Und da guckt die Frau mich mit großen, strahlenden Augen an und hat gesagt, aber wissen Sie, wenn ich nachts sterbe, dann kann die Frau auch nichts machen, wenn die da dabei sitzt und die Engel holen mich und was soll da die Frau dabei? Die findet mich am nächsten Morgen, findet mich sowieso jemand. Muss ich gestehen, hat mich beeindruckt. Ich bin immer noch irgendwie so von Bildern von Heiligen, wo dann 25 Ordensleute drumherum beten und sitzen und beten und so. Oder die Familie. Aber diese ganz nüchterne Klarheit, sterben muss ich alleine. Und ich habe jetzt die ganzen Jahre darauf hingelebt, dass ich sterbe, um zu leben. Also was soll's, was soll mir da jetzt einer helfen? Das geht nicht. Ich kann es nur alleine machen. Ja. Hat mich sehr beeindruckt und zeigt, dass Wegzehrung eben dazu da ist, diesen Weg wirklich kraftvoll in guter Weise zu gehen, indem ich das Vergangene abschließe und mich bereite auf das, was kommen mag. Ja. Afrika-Missionare erzählen mir, dass eine Beerdigung in Afrika ein großes Fest ist. Und ich habe es selber leider nie miterlebt, ich war noch nie in Afrika, aber es wäre uns gemäß, wenn wir trauern, dann trauern wir ja nur um uns selber, dass wir es nicht mehr haben. Ja, also ich traure, ich habe diesen Menschen nicht mehr, ich kann ihn nicht mehr in den Arm nehmen, ich kann nicht mehr mit ihm sprechen, ich kann all diese Nettigkeiten, die ich bislang hatte, nicht mit ihm tun. Also wir bemitleiden, Trauer ist eigentlich unser Mitleid unserer selbst, das erstmal normal ist und sehr gesund ist, und die Trauer muss auch gelebt sein und muss auch ausgelebt sein, also den Schalter umzulegen und sagen, es ist auch gut, nach 56 Jahren Ehe, es ist auch recht, jetzt machen wir anders weiter, das geht ja nicht. Ja? Aber trotzdem sich bewusst zu machen, für den Verstorbenen gilt jetzt nur meine Sorge, dass er wirklich weiterziehen kann, hindurch durch das Fegefeuer ins ewige Leben und nicht von mir noch gebunden und gehalten wird. Ja. Mein Vater ist 10 Tage vor meiner Priesterweihe gestorben und hatte vorher aber Alzheimer. Und manche haben gesagt, oh je, es ist ein Vater noch vor der Priesterweihe gestorben, das ist doch aber arg. Ich stand auf dem Standpunkt, das war die einzige Möglichkeit für ihn, bei meiner Priesterweihe dabei zu sein. Also daher hat er nichts verpasst. Im Gegenteil, wahrscheinlich hat er so mehr mitmachen können, so meiner naiven Vorstellung nach, als er es im Pflegeheim hätte tun können. Die Krankensalbung ist also dieses Sakrament. Gott denkt an dich in deiner Not, und er denkt nicht nur und tätschelt dir den Arm und sagt, ach du Arme, sondern er zeigt dir, dass er in dir dieses alles, was du erträgst, miterträgt, miterleidet, miterduldet. Und er dich einlädt, dass du mit ihm diesen Kreuzweg gehst. Wenn wir den Kreuzweg beten und an die Station kommen, wo Simon von Cyrene hilft, das Kreuz zu tragen, könnten wir sagen, die Krankensalbung ist der Moment, wo Christus kommt, um mit dir dein Kreuz zu tragen. Und wir, wenn wir es für andere dann aufopfern, so wie es Christus getan hat, wir dadurch nicht etwas Nutzloses tun, sondern wir diesen Nutzlosen, was erstmal schrecklich scheint, einen Sinn geben können und dadurch aus diesem Nutzlosen etwas Nutzbringendes machen können. Natürlich haben wir, weil wir Kreaturgeschöpfe sind, erstmals in gesunder Weise auch Sorge und Angst vor dem Sterben. Wie wird's werden? Wird es schmerzlich sein? Was passiert danach? Das danach habe ich gerade benannt. Wir dürfen vertrauen, dass unser Weg weitergeht. Es ist nicht tot und zack im Himmel. Also wie viele Heilige ich schon beerdigt habe, wo die Angehörigen gesagt haben, wissen Sie, mein Opa, der ist bestimmt schon im Himmel. Ich sage dann immer etwas Despektierliches, den Heiligsprechungsprozess pflegt die Kirche erst mehrere Jahre nach dem Tod einzuleiten. Also so weit sind wir noch nicht. Das können wir gerne machen, aber wir sollten trotzdem für ihn beten. Ja? Darum betet die Kirche in jeder heiligen Messe für den Verstorbenen. Und so möchte ich mit Ihnen auch am Schluss gemeinsam beten. Jesus, göttlicher Heiland, du, bist derjenige, der zu uns kommt in unsere Wunden, und wir dürfen sagen, dass wir durch deine Wunden geheilt sind. Du hast das Leid nicht erfunden, sondern es ist gegen dich. Aber du hast es auf dich genommen am Kreuz für uns und möchtest es auch in jedem von uns mittragen und auf dich nehmen. Und so dürfen wir unser Leid dir geben. Und so bitte ich dich, dass du jetzt mit deinem kostbaren Blut in all die Schmerzen, die Krankheit, die Not, die Ängste, die Sorgen, die Depression, die Dunkelheiten, die Verzweiflung hineinströmst, um dort deine Kraft und deinen Frieden zu wirken. Herr, ich bitte dich, dass die Einzelnen ihre Hoffnung auf dich setzen können und ihr Vertrauen, dass du es wandeln wirst und zum Guten hinführst. Sei es, dass du Heilung schenkst, sei es, dass du den Weg zu Ende mitgehst, um dort dann auch Frieden zu stiften und die Seele zu erwarten und zu begleiten zum ewigen Leben hin. Herr, so danken wir dir für alle, die diesen Dienst tun, auch die Kranken Kommunion austeilen, zu den Menschen nach Hause gehen und Christus bringen. Mache uns mutig, dass wir immer mehr ganz bewusst Christus zu den Menschen tragen, damit er durch uns zu den Einzelnen kommen kann. Und schenke uns auch den Mut, mit den Einzelnen zu beten, dass unsere Treffen, unsere Begegnungen nicht nur in Not und Leid, sondern egal in welcher Situation, wie immer mehr dieses Miteinander auf dich schauen tun, dass wir nicht über dich reden, sondern mit dir reden. Befähige uns dazu und schenke uns Heilung an Leib, Seele und Geist. Es gewähre uns auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Wir hörten den 5. Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien Heilung durch die Sakramente. Pater Hubertus Freiberg, unser Exerzitienleiter, hat uns das Sakrament der Krankensalbung mit uns gemeinsam betrachtet. Ein Hinweis noch für alle Hörer, die auch online aktiv sind. Sie können Bilder von den Radioexerzitien hier in Leutkirch auf unserer Facebook-Seite finden oder auch auf der Facebook-Seite des Vereins Duc in Altum, der Veranstalter dieser Exerzitien hier im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch ist, also dort auch bildliche Eindrücke von den Exerzitien. Alles Gute und Gottes Segen, das wünscht Ihnen Doris Frei.